What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Mein heutiger Gast ist Josephine Gerwes, CEO von Digitas Germany, die Digitalagentur im Publicis-Netzwerk. Josephine kommt aus dem digitalen Agenturumfeld, war unter anderem in Führungsrollen bei Dept, Havas und bei der Pitch-Beratung Cherrypicker tätig und hat bei Digitas selbst innerhalb kurzer Zeit mehrere Entwicklungsschritte durchlaufen. Vom Chief Client Officer zur Co-CEO und seit 2024 CEO der Agentur. Unter ihrer Führung hat sich Digitas in Deutschland nicht nur neu positioniert und den Zusatz Pixelpark abgelegt, sondern auch das eigene Leistungsportfolio deutlich geschärft, stärker integriert, internationaler, KI-gestützter und mit einem klaren Fokus auf Wirkung und Wachstum für Kunden. Und ich glaube, genau an diesem Punkt wird es gerade für viele Agenturen spannend. Wie verändert sich eigentlich das Geschäftsmodell von Digitalagenturen? Welche Leistungen werden relevanter? Welche vielleicht auch unbedingt austauschbarer? Und wie baut man eigentlich eine Agentur wirtschaftlich stabil, während sich Technologie, Kundenanforderungen und Wertschöpfung gleichzeitig verändern? Ich freue mich wahnsinnig auf deine Perspektive, liebe Josephine. Ich habe auch festgestellt, ich habe eigentlich lange keinen Digitalagentur-Fokus gehabt. Insofern wird es dringend mal wieder Zeit,
dann passt das doch.
Genau, uns diesem Ausschnitt des Marktes zu nähern. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein darf.
Lass doch mal genau da anfangen. Ich habe ja eben gesagt, Stichwort Digitalagentur. Und mir persönlich geht es bis heute immer noch so, wenn man Digitalagentur hört, dann denkt man automatisch immer an Websites, Plattformen und große Tech-Projekte. Als wir kürzlich sprachen, hast du mir dann erzählt, dass die meisten Kunden, die zu euch kommen, heute gar nicht mehr explizit mit dieser Anforderung auflaufen, zu sagen, baut mir eine Plattform, sondern eher mit Themen wie, wie schaffe ich mehr Sichtbarkeit, wie steigere ich eigentlich meine Marketing-Effizienz? Oder vielleicht auch, immer wichtiger, ne, wie beweise ich, dass ich als Marketing-Team einen Impact habe und einen Wertbeitrag leiste? Was ich total spannend finde, um all dies wissend, wie hat sich euer Rollenverständnis als Digitalagentur durch dieses veränderte Umfeld auch entwickelt?
Ja, also ich glaube, du hast einige wichtige Punkte schon erwähnt. Ne? Ich glaube, wir haben in der Schublade der Digitalagenturen in der Vergangenheit Agenturen gehabt, die sich eher um Digital-Marketing kümmern. Das heißt, die ganze Kommunikation in den Kanälen, und dann gibt es die Art von Digitalagenturen, die sich eher um die Plattformen gekümmert haben. Also wirklich monatelang mit sehr vielen Millionen dann Own-Plattformen, seines Experience-Plattforms oder auch E-Commerce-Plattformen dann entwickelt haben. Und ich glaube, dass beides, ich will nicht sagen endlich ist, aber zumindest einen Change erlebt. Ne? Und das ist auch jetzt natürlich, wenn man sich anguckt, wie jetzt gerade auch die CMOs, vor welcher Aufgabe die stehen. Ne? Und wir sind aktuell kaum noch in Pitches, wo es darum geht, gib mir ein Stück Werbung, sondern wir sind aktuell total oft in Auswahlprozessen, wo es darum geht, baue mir mein neues Operating Model. Zeigt mir, wie ich zukünftig Marketing effizient und effektiv umsetzen kann. Wie gewinne ich im Wettbewerb, in dem es stark um Daten geht, um KI geht? Wie erreiche ich da draußen überhaupt noch meaningful Menschen? Und nicht halt, gib mir ein Stück Werbung, zeig mir, wie ein Banner aussieht oder zeig mir 50 Social Media Posts. Und dann gebe ich dir meinen Account. So, und ich glaube, ich würde sagen, wir sind immer noch gerne in der Schublade Digitalagentur. Aber man merkt total intensiv gerade einen Shift im was fragt der Markt an? Was brauchen die CMOs und die Kunden gerade? Und wo ist die Unsicherheit? Und B, wie entwickelt sich dann auch das Leistungsportfolio der führenden Agenturen entsprechend?
Jetzt ist ja auch das Feld, wie wir es eben schon angerissen haben, sehr weit, ne? Von Effizienz, Effektivität, dann sozusagen die großen Operating Models, also alles steckt damit drin. Und zumindest aus einer Kreativagenturperspektive geht es ja immer darum zu sagen, wir verabschieden uns vom Bauchladen, wir fokussieren uns, wir stehen für besondere Dinge, wir wollen Experten in gewissen Feldern sein. Jetzt hast du ja ein Stück weit auch die Transformation von Digitas in den letzten Jahren begleitet, eben auch durch diese ganzen sich verändernden Rahmenbedingungen. Was würdest du sagen, auf was setzt ihr? Wo seht ihr eure Rolle oder was wäre wirklich das Feld, wo du sagst, ja, da gehen wir rein, weil da ist es für uns, für die Zukunft total interessant? unternehmerisch?
Also eine Fokussierung haben wir sicherlich auch hinter uns, weil wir einfach durch gewachsene Strukturen und eine lange Zeit, wo dann auch, ja, du kennst das in der Vergangenheit, dann ja, gibt es eine Akquise, dann weiß man nicht genau, wohin mit dem Team etc. Ne? Die Pixelpark hat eine lange Historie, dementsprechend ist da auch viel gewachsen und vielleicht nicht ganz strukturiert, strategisch entwickelt, sondern opportunitätsgetrieben gewachsen, was völlig legitim ist. Aber irgendwann ist halt die Frage, wie verdiene ich denn noch Geld? Und ich glaube, deswegen haben wir uns am Anfang sehr stark fokussiert mit Blick auf, woran glauben wir, wie wollen wir Geld verdienen? Und mit Blick auf die Zukunft kann ich dir gar nicht sagen, wir kümmern uns um das eine Thema. Ich glaube, wenn ich es in einem Begriff zusammenfassen müsste, würde ich es Marketing Effectiveness nennen. Mhm. Das kann man jetzt als Buzzword deklarieren, da steckt aber für mich total viel hinter, weil wenn wir über Effektivität sprechen, sprechen wir darüber, die richtigen Plattformen bedienen zu können, mit den richtigen Inhalten, in der richtigen Art und Weise, skaliert, automatisiert und mit klarem Mehrwert für den Kunden und den Endkunden. Und dementsprechend braucht man schon immer noch eine Breite, wenn man das bedienen möchte. Aber man braucht halt manche Dinge halt auch nicht mehr.
Und jetzt ist es ja auch der Weg, ne, von dem ursprünglichen Plattformgeschäft, vielleicht auch fast so ein bisschen amöbenhaft gewachsenem Konstrukt, was sich eben über die Zeit und Akquisitionen und Opportunitäten ergibt, hin zu einem Konstrukt, das zukunftsfähig ist, das Kompetenzen anbietet, die eben auch eine gewisse Integrationsleistung erfordern. Wie seid ihr kompetenzseitig damit umgegangen? Also wie habt ihr es auch geschafft, eure Mannschaft, die Talente auch so zu formen, weiterzuentwickeln, neue Schwerpunkte zu bilden? Und wie lange hat das auch gedauert?
Ich glaube, da sind wir gar nicht am Ende des Prozesses. Das wird auch gar nicht möglich sein, weil sich tagtäglich Dinge verändern. Von daher bin ich einfach froh, inzwischen eine Mannschaft im Managementteam und eine Gruppe von Führungskräften zu haben, die den Anspruch verstehen, die die Vision mitgehen und die die Offenheit haben, dieses stetige Learning mitzugehen. Ich glaube, am Anfang war einer der größten Kulturclashes zwischen mir und einer Organisation, die schon eine lange Heritage hat und schon Geld verdient hat, als ich noch, da habe ich noch nicht mal studiert. Und ich glaube, dieses Verständnis davon, dass jeder Tag eine Weiterentwicklungsmöglichkeit ist und wir nicht darauf warten können, dass uns jemand anruft und sagt, hier, ich möchte dir bitte ein Projekt geben, sondern wir das uns hart erarbeiten müssen und vor der Welle sein müssen und den Kunden beraten müssen und all diese Themen. Das hat am Anfang, glaube ich, Zeit gekostet und Energie gekostet, dieses gemeinsame Verständnis zu entwickeln. Inzwischen bin ich total stolz auf die Mannschaft, weil sie die Taktung und die Vision mitgehen.
Was würdest du sagen, sind heute die wichtigsten Kompetenzen oder auch Skills, die man besitzen muss, um dieses Thema Marketing Effectiveness wirklich produktiv und authentisch leben zu können?
Ich glaube, was wichtig ist, ist definitiv keine Berührungsängste zu Technologien und Innovationen. Das merke ich, wir haben ja auch viele kreative Menschen in der Agentur. Und da auch dafür zu sorgen oder beziehungsweise die Ängste zu nehmen, dass Innovation im Kreativbereich etwas Böses ist, sondern auch Teil der Wertschöpfung sein kann und gleichzeitig eine kreative Idee noch groß gelebt werden kann, so als ein Beispiel. Ne? Mhm. Gleichzeitig geht es, ich kann auch das gleiche Beispiel im Technologiebereich treffen, der Wille, immer wieder neue Möglichkeiten zu eruieren und nicht an den alten Plattformen festzuhalten, ne, sondern zu sagen, nee, wir haben zwar jetzt gestern etwas gelernt und das hat gestern funktioniert, es ist vielleicht heute noch online und für morgen suchen wir die neue Lösung. Ne? Und immer diese Offenheit in allen Bereichen, das ist, glaube ich, das, was uns antreiben muss. Ansonsten haben wir morgen keine Daseinsberechtigung mehr.
Ich finde das auch spannend, dass du die Kreativität nochmal ansprichst und auch die Kreativkompetenz bei euch, weil das ja auch der Stretch ist, den wir gerade erleben im Markt. Ne? Also zwischen dem Effizienzdruck, den Marketingverantwortliche haben aus einem unternehmerischen Antrieb und einer Notwendigkeit heraus, AI mit vielen Automatisierungsversprechen, die auch dahinter liegen, gleichzeitig natürlich auch der Sorge vor dem Sea of Sameness, der daraus entsteht, um dann die Bereitschaft zu haben, nicht alles zu automatisieren, nur weil es möglich ist, oder nicht alles auszuquetschen, nur weil da noch Geld zu holen ist, sondern sich dann trotzdem eben zu erlauben, diese Originalität und diese Distinktionskraft an den jeweiligen Touchpoints auch zu bringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch für euch intern letztlich auch ein Ausbalancieren und ein immer wieder Abwägen der Möglichkeiten ist, damit man nicht einfach nur, weil es technisch möglich ist, all diese Schritte geht, die aber vielleicht auch alle Wettbewerber gehen können.
Ja, da bin ich total bei dir. Ich glaube, am Ende messen wir uns nicht und lassen uns nicht daran messen, in welcher kurzen Zeit wir wie viele Assets produzieren können und weggeschrubbt haben oder automatisiert erstellt haben durch Knopfdruck, sondern wir lassen uns daran messen, wie viel Exzellenz am Ende dabei rausgekommen ist. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, ne? Dann bist du bei template-basiertem Verständnis von Kreationen, dann bist du weiterhin bei Excellence und Brand-Checks, aber mit einem anderen Verständnis. Ne? Also ich glaube schon, dass Kreativität in einer Digitalagentur von morgen weiterhin eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Gut ist. Aber wahrscheinlich ist der Prozess, um dahin zu kommen, ein bisschen etwas anderes in einer Digitalagentur.
Jetzt bist du wahrscheinlich als CEO nicht mehr in der Frontline der Beratungsunits unterwegs, hast ja aber trotzdem irgendwie zu den entsprechenden, ich sag mal, C-Level-Bereichen auf Kundenseite intensiven Kontakt. Was würdest du sagen, sind da häufig die Barrieren, die vorhanden sind und, ich sag mal, eine maximale Effektivität im Marketing verhindern? Also was sind so wiederkehrende Dinge, wo ihr merkt, ja genau, das Ding wieder? Oder also was sind sozusagen da auch ein Stück weit die Hebel und die Quick Wins, denen ihr euch widmet?
Ich glaube, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was mich behindert in den letzten Wochen.
Auch schön, ja, also why not?
Dann bin ich jetzt irgendwie schnell bei Auswahlprozessen und Pitches und der Art und Weise, wie wir neue Arbeitsweisen kalkulieren sollen. So, ich glaube, das ist etwas, wo ich mir ein Umdenken von CMOs, aber auch CFOs wünsche. Denn du kannst einfach nicht das gleiche Schema ansetzen. Und wenn du möchtest, dass eine Agentur Marketing Effectiveness zeigt, dann ist halt ist zum Beispiel problematisch, wenn du das rein auf Stunden und Personentage irgendwie kalkulieren lässt. Ne? Das heißt, die Frage, wie kann man denn gemeinsam zu diesem Erfolg kommen und die Offenheit auf Kundenseite, das dann vielleicht auch mal anders darzustellen, anders zu bepreisen und vielleicht auch anders zu incentivieren, als es bisher der Fall war, mit einem Bonus-Malus von, weiß ich nicht, durchschnittlich 10%. Ne? Mhm. Und ansonsten habe ich eine Klarheit über meinen Retainer, weil ich alle FTEs bis ans Kleinste definiert habe. Das sind so Sachen, das sind so Hürden, die mir in den letzten Monaten aufgefallen sind, die bremsen dann wieder in der Innovation. Ne? Mhm. Weil dann hast du eigentlich ein neues, cooles Modell aufgestellt und du weißt, wie du Wertschöpfung für den Kunden schaffen möchtest in Kombination von Menschen, Prozessen und Tools. Und da musst du es aber trotzdem wieder berechnen wie 1990. Und das ist etwas, was irgendwie, ich mir denke, na komm, da sind wir doch jetzt, können wir doch einen Schritt weitergehen. So, wir in Agenturen haben uns in den letzten Jahren so intensiv weiterentwickelt. So, dann lass uns doch jetzt mal mit Agenturleistungen anders einkaufen als Schrauben.
Glaubst du, es ist Bequemlichkeit oder Angst oder Sicherheits- und Kontrollbedürfnis? Was steckt dahinter?
Ich glaube, das ist ein ganz normales Phasing. So, wir Agenturen waren jetzt mal wieder dran und ich glaube, da sind wir einen guten Schritt vorangekommen in den letzten 18 Monaten bis 3 Jahren. Und jetzt müssen KundInnen, EinkäuferInnen mal feststellen, dass man das, was wir jetzt heute aufs Tableau bringen und anbieten können, vielleicht einfach nicht mehr so einkaufen können
wie früher. In die Schubladen passen, genau, die da vorhanden sind. Also im Prinzip treffen wir auf veraltete Frameworks und Bewertungskriterien oder Annahmen, können es aber eigentlich schon deutlich innovativer füllen. Das ist das, was ich jetzt so auch raushöre bei dir. Nimmst du eine Bereitschaft wahr, sich zu öffnen und zu bewegen, also gerade in Procurement-Prozessen beispielsweise?
Total. Das ist das Schöne. Ich habe jetzt auf der Autofahrt hierhin darüber nachgedacht. Ich habe in den letzten 2,5 Jahren so intensiv mit EinkäuferInnen diskutieren können und sie auch inhaltlich beraten dürfen. Das gab es vorher. Also so, wenn ich jetzt an Pre-Covid denke, wo es sehr klar war, was man vergleicht, nämlich Äpfel mit Äpfeln, und heute die Vergleichbarkeit einfach schwierig ist, ne? Weil du hast halt gar nicht mehr dieses, zeig mir Kampagne A, zeig mir Kampagne B, kalkuliere sie und dann finde ich einen sehr vergleichbaren Weg, FTEs zu vergleichen beispielsweise. Heute hast du eher, zumindest im Rahmen von Digitalagenturen, die Frage, naja gut, zeig mir, dass du die Exzellenz schaffst. Und zeig mir, dass du in 3 Jahren mich immer noch verstehst, immer noch in der Lage bist, mir die richtigen Technologien anzubieten und dich immer noch zu navigieren durch dieses Wust an Plattformen, die immer stärker und mächtiger werden. Und das ist total schön. Ich glaube, da sind ganz viele offene Ohren und ganz viel Bereitschaft zu lernen und den Weg mitzugehen. Ich sage nur, ich glaube, sie sind jetzt auch dran.
Auch finde ich ja ganz sympathisch, wenn wir mal den Spieß umdrehen, ja, weil wie du sagst, lang genug sind wir jetzt gegrillt worden für die Frage, wie wir uns eigentlich transformieren und auch ein Stück weit sich vielleicht auch eine Bequemlichkeit in unserer Branche eingestellt hat. Diese Blase der Retainer ist geplatzt. Ja. Wir haben sie immer noch nicht, lange nicht gefüllt mit einem neuen Selbstverständnis. Und ich finde, da kann man jetzt auch ein bisschen mit breiter Brust auftreten und sagen, wir haben schon Lösungen, aber die müssen jetzt eben auch in eure Rahmenbedingungen passen. Ich nehme das übrigens auch so wahr in Einkaufsprozessen, dass es eine deutlich größere Bereitschaft gibt und auch ein immer größeres Verständnis, weil die Welt ist halt nicht schwarz-weiß, es wird immer komplexer und die Lösungen, die wir schneidern, werden eben auch, ich sag mal, tailor-made. Ne? Und da kann ich nicht einfach sagen, das ist so das Standardding, was ich aus der Schublade ziehe.
Ich glaube übrigens auch, dass dementsprechend auch Pitch-Consultants wieder stärker gefragt sind. Oder ich sag mal Consultants, ne? Ich bin nicht immer ein Fan von Pitches. Ich pitche sehr gerne. Ich glaube nicht immer, dass es das richtige Format ist. Aber ich glaube schon, dass Consultants jetzt gerade und auch in den nächsten Monaten nochmal stärker gefragt sind, weil das Navigieren durch diese aktuelle Zeit und dann in Kombination noch mit, was passiert gerade eigentlich auf dieser, bei uns in den Agenturen, da ist ja gerade nichts mehr sicher. Ich glaube, die haben noch auf jeden Fall eine gute Daseinsberechtigung die nächsten Monate.
Das finde ich ganz spannend. Wir haben jetzt über die Agenturseite gesprochen und dass sie sich bewegen musste und bewegt hat. Wir haben über die Marketing-Procurement-Seite gesprochen. Jetzt erwähnst du die Consultants oder in dem Fall eben häufig ja auch die Pitch-Beratung. Hast du das Gefühl, dass die immer schon da angekommen sind, wo der Markt schon angekommen ist?
Das ist jetzt eine total gemeine Frage, weil ich da 3 Jahre meines Lebens verbracht habe. Ich glaube zumindest, dass sie immer eine gute Brücke geschlagen haben und vielleicht nochmal ein offeneres Ohr hatten für, warum hat die Agentur gerade eine Herausforderung damit, die Dinge so abzubilden, wie es irgendwie angefragt ist oder wie auch immer. Und sie haben halt einfach nochmal einen ganz anderen Einstieg bei Kunden, ne? Das einfach von Anfang an Vertrauensverhältnis, während wir Agenturen uns das irgendwie über Monate erarbeiten und im Pitch ja gar nichts rausbekommen. Und, ne?
Absolut, ist immer noch ein bisschen Blackbox. Ne? Obwohl es ja Tissue-Meetings und Engagement-Workshops und alles gibt, am Ende bleibt es trotzdem eine Blackbox. Was ich nur spannend finde, was ich mich manchmal frage, so viel, wie sich tut, wie ich auch aus so Gesprächen wie heute ja auch lerne, also du hast ja gar nicht die Möglichkeit, bei der Vielzahl an Agenturen, an Playern, an Herausforderungen im Marketing, auch da Komplexität, frage ich mich immer, wie schafft man es so up-to-date zu bleiben, dass man eben auch weiß, für welche individuelle Anforderungen gerade wer gebraucht wird, weil wie du gerade sagst, es geht eben nicht mehr um Äpfel und Birnen, sondern es geht um hochkomplexe, sehr integrierte Systeme und manchmal, und das stelle ich fest, ist ja jetzt auch die Aufgabe der Pitch-Beratung, coole Kollaborationsmodelle zu identifizieren. Ja. Also an welchen ist es, wahrscheinlich ist es auch oldschoolig zu sagen, jetzt suchen wir eine Kreativagentur, jetzt suchen wir eine CRM-Agentur, jetzt suchen wir einen Partner für Marketing-Automatisierungstechnologie, sondern es einfach deutlich ganzheitlicher zu sehen. Mit der Schwierigkeit, dass die Verantwortlichkeiten in Unternehmen ja häufig nicht so ganzheitlich gedacht werden.
Richtig. Und ich glaube, dann sind wir nicht nur bei der Herausforderung der Identifikation der richtigen Longlist, sondern dann sind wir auch bei dem Prozess, wie kommen wir dann zu der finalen Agentur. Und auch da muss ich sagen, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich möchte vielleicht den Auswahlprozess nicht danach orientieren, wer zeigt mir die 50 besten Assets, sondern wer zeigt mir, dass er mich versteht, meine Marke exzellent in die Kanäle bringen kann und auch übermorgen mich immer noch richtig beraten kann bei dem ganzen Change, der da draußen passiert, dann weiß ich nicht, ob die finale Pitch-Präsentation und das Stillschweigen in der Zwischenzeit so das richtige Format ist. Da wünsche ich mir viel mehr Austausch auf dem Weg dahin. Und ich weiß gar nicht, ob das nur so mein Eindruck ist. Ich bin gespannt, was du sagst. Pre-Covid hatte ich das viel öfter, dass die Kunden noch in die Agentur gekommen sind, um sich die Agentur anzugucken, um sich den Spirit wie anzuschauen, Kultur zu fühlen, mal einen Workshop gemacht haben. Das war ganz oft Teil von einem Auswahlprozess damals. Heute habe ich das gar nicht mehr.
Ah, das ist total spannend, weil ich merke es genau andersrum.
Ach, wirklich?
Also bei Kreativagentur-Auswahlprozessen ist es immer so, dass nach dem Chemistry-Meeting, das jetzt wieder sehr oft persönlich stattfindet, was ich großartig finde, weil alles andere ist totaler Bullshit, wenn man mal ehrlich ist, ist es immer so, oder in, weiß ich nicht, 70% der Fälle, dass es Engagement-Workshops oder zumindest Tissue-Meetings gibt, die bei der Agentur stattfinden. Ja. Und das finde ich auch wirklich toll. Und meistens ist es dann auch ein halber bis ein ganzer Tag, der investiert wird von Kundenseite.
Na gut, dann ist zumindest die Bereitschaft auf Kundenseite da, nur halt in der Schublade, in der anderen Schublade.
Ja, möglicherweise, das stimmt. Ja. Nee, aber auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es weg muss von Surprise, Surprise, Blackbox. Ja. Und wir kommen mit einem großen Pitch-Deck und hauen euch um.
Ja.
Sondern hin zu einem fast iterativen, auch gemeinsamen Entwicklungsprozess. Weil meine Wahrnehmung ist, in, weiß nicht, 70-90% der Fällen ist es zumindest kreativ-wise gesprochen so, dass die Kampagne, die im Pitch präsentiert wurde, nicht die Kampagne wird, die es nachher wird. Sondern du ja viel mehr jetzt darüber gehst, wie denkt jemand? Wie ist die Arbeitsweise? Wie ist die Diskussionskultur? Hören die anderen mir zu?
Ja.
Nehmen sie die Argumente ernst? Haben sie trotzdem eine Haltung und stehen dagegen? Also das wäre mir ja, also ich glaube, anhand der Cases und der Vorauswahl der Pitchberatung kann man davon ausgehen, dass die Qualität der Arbeit stimmt. Aber interessant ist ja, haben wir ein Plug-and-Play zusammen? Ja. So, und ich glaube, darauf kommt es viel stärker an. Deswegen, wie du sagst, muss es eigentlich das System viel mehr atmen auf dem Weg zur finalen Auswahl.
Ja, das stimmt. Ich glaube, da hilft auch der, wir möchten das finale Kernteam im Pitch-Termin sehen. Nee, nur so bedingt.
Wie macht ihr denn das? Also das ist ja wirklich, ich habe das auch kürzlich mit Harvest gehabt in der Episode, dass wir gesagt haben, naja, es wird immer darum gebeten, das Pitch-Team zu sehen. Und eigentlich wissen alle, dass das Pitch-Team ja auch auf anderen Kunden arbeitet und dass, wenn man beispielsweise einen Auftrag für 1 Million bekommt, dass man nicht eben mal so aus der Agentur quetscht, weil wenn, wäre sie verdammt unwirtschaftlich, wenn ihr die Kapazität frei hätte für 1 Millionen-Etat. Also sagt ihr dann, es sind sozusagen 3 Köpfe, die Verantwortung dafür tragen und dann ist es total klar, dass wir entsprechend staffen, wenn der Etat kommt? Oder wie geht ihr in die Kommunikation dazu?
Also ich habe heute Morgen erst 8 Uhr virtuell pitchen dürfen und Ähnliches gesagt. Ne? Ich habe die Personen identifiziert, die auch mit in dem virtuellen Raum waren, gesagt haben, diese Menschen würden für euch arbeiten. Und gleichzeitig habe ich die Rollen aufgemacht, von denen ich weiß, dass wir gemeinsam hiren müssten. Und da lade ich den Kunden einfach immer ein und sage, wenn du Lust hast, mit uns zu arbeiten, dann lass uns doch auch zusammen die Gaps füllen, weil dann suchen wir uns gemeinsam Personen aus, von denen wir uns nicht nur versprechen, dass sie den Job richtig hinbekommen, sondern wo auch noch ein Cultural Fit in beide Richtungen da ist. Und das die Klarheit und Offenheit, die finde ich, ist völlig legitim, weil wie du schon sagst, und ansonsten müsste ich mich ja outen als total unprofitable Agentur und in den meisten Fällen sind wir auch alle eher busy, als dass wir rumsitzen und auf den nächsten Kunden warten.
Ne? Absolut. Ein ganz wichtiger Punkt, auf den es jetzt auch ein bisschen ein größeres Feld, auf das ich nochmal zu sprechen kommen möchte, ist natürlich das Thema AI, das uns alle umtreibt, euch als Digitalagentur eben auch nochmal in einem anderen Kontext als jetzt beispielsweise Kreativ- oder Mediaagenturen. Was uns aber alle vereint, ist ja ein Stück weit zumindest eine latent defensive Haltung, wenn es darum geht, dass wir Effizienzgewinne an den Kunden weitergeben. Also es ist ja so die Frage, wir brauchen weniger Stunden, bei gleichbleibender Wertschöpfung. Der Kunde erwartet aber Einsparpotenziale, die wir aufzeigen, heißt für uns möglicherweise auch weniger Marge. Wie gehst du damit um? Also habt ihr für euch eine Lösung gefunden, gerade eben auch im digitalen Bereich? Du hast vorhin von Bonus und Malus gesprochen und so, wie ihr einen Win-Win herstellt in dieser Konstellation.
Also vielleicht haben wir es da als Digitalagentur auch einfach ein bisschen einfacher, weil unsere Wertschöpfung sich ja wirklich sehr stark verändert. Und für eine Kreativagentur fällt es mir schwer, das jetzt einzuschätzen, authentisch. Was wir nicht tun, ist gleichen Aufwand und gleiche Arbeit wie vor Jahren für weniger Geld an den Kunden weiterzugeben, weil er KI-Effizienzen sehen möchte. Sondern was dann in Verhandlungen und Dialogen stattfindet, ist ein Austausch darüber, wie man eine Win-Win-Situation darstellen kann. Und da gibt es unterschiedliche Modelle, glaube ich. Man kann darüber sprechen, wie es eine Art von Retainer gibt und gleichzeitig on top eine performance-basierte Komponente, die dann aber klar KPI getrieben ist. Ne? Und ich glaube auch, das ist nichts Neues und dass sich die KPIs vielleicht irgendwie verändert haben, weil wir Dinge anders messen können inzwischen.
Also beispielsweise wäre der variable Anteil eine prozentuale Output-Maximierung, wobei das ja nicht die Qualität unterstreicht, die du erreichen willst, oder eine prozentuale Effizienzeinsparung im Bereich X.
Korrekt, man kann es aber sogar noch man könnte auch noch stärker in die Performance der Kanäle gehen und es daran koppeln, ne? Weil wenn wir Technologien und Innovationen nutzen, dann tun wir das ja nicht nur, um Masse herzustellen, sondern A soll die Masse ja dafür sorgen, dass wir personalisiert, wenn nicht hyperpersonalisiert kommunizieren können, und es soll ja dafür sorgen, dass wir die richtigen Dinge tun. Und entsprechend kann man sich ja schon auch überlegen, inwiefern wetten wir dann auch auf uns selbst in der Steigerung der Performance. Das sind einfach dann Dialoge, die dann stattfinden, die ich super interessant finde. Und die Frage ist dann immer, was sind die KPIs, die wir als Agentur selbst in der Hand haben? Sowas wie Mediabudget kann ich schlecht beeinflussen. Ich kann zumindest beratend tätig sein, aber ob der Kunde am Ende das Geld in die Hand nimmt oder nicht, liegt an ihm. Aber ob wir ihn auf dem Weg dahin richtig beraten und ob wir die Journey richtig konstruieren, ob wir jeweils das richtige Messaging haben und ob wir dann, ne, dann bist du halt bei ganz anderen KPIs. Das sind einfach Dialoge, die machen total viel Spaß, weil dann bist du so super am Kern von performancegetriebenem Arbeiten. Das gefällt mir sehr. Ich glaube, am Ende ist noch die Frage, wie wollen wir uns per se bezahlen lassen als Agentur? Und grundsätzlich glaube ich einfach nicht mehr an, ich verkaufe FTEs, weil dann bist du halt sehr schnell in dieser, naja gut, aber ich brauche ja nicht mehr so viele FTEs, also zahle ich euch weniger Geld, Diskussion. Wenn wir aber darüber sprechen, dass der Kunde weiß, zumindest heute, vielleicht nicht mehr in 3 Jahren, aber für heute weiß, welche Pakete er abfragen möchte und in welchem Volumen er diese braucht, kann ich als Agentur selber sagen, wie viel Aufwand brauche ich und wie kombiniere ich Menschen, Prozesse und Tools, um zu diesem Output zu kommen. Und dann fänden wir selber alle heraus, dass da noch Hebel sind. So. Und dann muss ich auch Marge nicht 100% weitergeben, sondern kann Kunden partizipieren lassen und gleichzeitig profitabel arbeiten. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Solange wir uns alle dumpen, indem wir Vergleichbarkeit versuchen darzustellen über FTEs und die mit einem Tagessatz kombinieren und den Einkauf enablen, uns da zu drücken, dann machen wir weiter unser Geschäftsmodell kaputt.
Ja, und wir können vor allem auch davon ausgehen, dass es dem Kunden auch nicht hilft. Ne? Also wir haben sozusagen eine wirtschaftliche Misere, aber die Qualität der Arbeit, Stichwort Marketing-Effektivität, stimmt eben auch nicht. Weil wir das Team, was wir in der Wertigkeit, Seniorität, der Beratungsexzellenz angeboten haben, eigentlich schon ab Tag 1 nicht mehr darstellen können.
Und eigentlich müsste es ja genau andersrum sein, weil meine These ist, je mehr FTEs ich reduziere bei gleichbleibendem Aufwand, desto mehr seniorige Personen brauche ich, weil ich brauche Menschen, die in der Lage sind, diese Komplexität zu durchdringen, die Plattform zu orchestrieren und auch entsprechend Innovation und die Technologien zu orchestrieren.
Finde ich auch und dann bin ich halt nicht bei einem Junior. Super spannendes Feld, ne? Weil das ist ja auch eine Diskussion, dass wir eigentlich uns gerade ein Stück weit wegentwickeln von dieser ganz klassischen Agenturpyramide, die ja unfassbar viele Junioren, Mid-Level, Praktis und so weiter vorgesehen hatte und sehr wenig seniorige Menschen, die das Ganze steuern. Was ich jetzt auch bei unserer Arbeit feststelle, ist, dass die seniorigen Menschen nicht mehr nur für die Steuerung gebraucht werden, sondern jetzt am Tisch sitzen und wirklich ganz aktiv beraten. Das heißt, auch die Leistung, die wir manchmal hergeschenkt haben, im Sinne von, ja gut, die steuern halt und sind Leadership, jetzt die sind, die eigentlich gebraucht werden, um die Komplexität zu durchdringen. Und wir an vielen Stellen durch die Automatisierung merken, dass in gewisser Weise JuniorInnen auch entfallen oder zumindest weniger werden. Also wie siehst du bei euch die Entwicklung? Wie würdest du eure Pyramide beschreiben, wenn es keine mehr ist? Also worauf setzt ihr und wohin entwickelt es sich bei euch?
Also was wir auf jeden Fall beobachten müssen zukünftig weiterhin, ist das Verhältnis von Junioren-Talenten in der Organisation in Kombination mit Near- und Offshore-Modellen und Technologie. Mhm. Weil alles drei in Kombination ist eine Herausforderung. Mhm. Und die Frage ist einfach, wie findet man Modelle, um weiterhin Talente zu fördern in einer Organisation, gleichzeitig Kostendruck über möglicherweise Offshore irgendwie abzubilden und gleichzeitig diesem Innovationsanspruch gerecht zu werden. Und Gott sei Dank beraten wir, also 100% unseres Leistungsportfolios ist jetzt halt auch noch nicht KI-Beratung, sondern in der Breite sind wir ja auch noch in vielen anderen Feldern. Das heißt, ja, wenn wir über Director- und C-Level-Beratung sprechen, dann sind das sehr seniorige Menschen, aber in der Wertschöpfung dann schon noch eine Kombination. Aber ich glaube, wir haben per se sowieso den Trend dahin, dass wir die drei Pfeiler mit Blick auf Junior, Offshore und Technologie, dass die nicht mehr gut lange zusammen leben können.
Finde ich eine super spannende These, weil ich kürzlich in dem Buch, das Matthias Schrader ja kürzlich veröffentlicht hat, gelesen habe, dass Nische und Offshore tot ist. Perspektivisch durch AI und Automatisierungspotenziale, weil letztlich das, was wir geglaubt haben, was wir uns an Geschwindigkeit oder auch Vergünstigungen holen, durch die Geschwindigkeit der AI-Tools abgenommen wird und gleichzeitig aber eine seniorige Expertise und sozusagen diese menschliche Beratung vor Ort, nah am Kunden, in der Kombination sehr viel mehr Wert beiträgt. Und das auch in dem Kontext, Größe eine immer geringere Rolle spielt, weil du sprachst ja auch über FTE und wenn wir immer weniger haben, können wir theoretisch immer weniger Geld verdienen, dass aber eigentlich Größe gar nicht mehr, also außer weil es Sicherheit gibt und vielleicht eine Breite an Expertise, gar nicht der Faktor per se ist. Würdest du das unterschreiben oder siehst du es ganz anders?
Ich glaube, dass Größe per se nicht mehr der Faktor ist, da bin ich dabei. Ich glaube, wir haben uns früher sehr viel mehr darüber unterhalten, wie groß unsere Agenturen sind. Inzwischen ist das...
Das war immer voll der Poser-Mode, oder? Das war immer gleich das erste Chart in der Credential, war die Anzahl der Leute.
Ja, genau. Ich glaube, inzwischen fühle ich mich mit anderen KPIs wohler. Ich verstehe auch die These, dass Near-Offshore perspektivisch keine Relevanz mehr hat. Die Frage ist aber, ist das in allen Disziplinen so zutreffend? Weil wenn ich mir überlege, mit was für Production Hubs wir jetzt als Publicis arbeiten, die sind natürlich stark technologiegestützt, aber da sind dann auch seniorige Menschen, die dann wirklich noch auch eine Kombination von reale Produktion, Kombination mit CGI etc., Automatisierung und dann noch KI, Contents produzieren. Da ist dann eher die Frage, wo ist der Junior in dem Mix? Mhm. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, alle drei Säulen nebeneinander wird herausfordernd. Gleichzeitig haben wir einen Auftrag als Branche, unsere Talente weiterzuentwickeln und da brauchen wir jeweils eine Lösung für.
Mhm. Ja, absolut. Also spätestens, wenn wir mal 10 Jahre vorspulen, ist ja die Frage, wer sollen dann die neuen SeniorInnen sein, wenn wir sie heute nicht ausbilden und ein vernünftiges Setup finden. Und gleichzeitig merke ich auch immer bei uns in der Kreativagentur, wie wichtig es ist, diesen unverbrauchten, unverstellten, bisschen rotzigen und frechen Blick der Jugend zu haben. Ja, ernsthaft. Also ich meine, wir erzählen dann manchmal irgendwie wie Oma und Opa aus dem Krieg, so irgendwie die Dinge, von denen wir glauben, dass sie der heiße Scheiß sind und so weiter. Aber ich finde diese Neugierde, diese Leidenschaft, sich in Sachen so reinzufräsen und damit einfach auseinanderzusetzen, also ist einfach, und dann merke ich es auch immer wieder im Gespräch, Eigentlich musst du immer aktiv fragen, wie seht ihr das? Was fällt euch dazu ein? Weil es ganz andere Gedanken sind.
Ja, wir brauchen die Realness vor allem auch in den entsprechenden Kanälen. Ne? Also ich bin jetzt 37, mir kauft jetzt keiner mehr eine TikTok-Strategie ab. Deswegen.
Ja, vor allem kennt man auch diese ganzen Creator und Hypes, da kommen ja echt teilweise einfach nicht mehr hinterher. So.
Ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, die Authentizität brauchen wir auch, vor allem, wenn wir darüber sprechen, dass wir diese Zielgruppen erreichen wollen. Von daher ist es einfach, glaube ich, eine Kombination, die wichtig ist. Ne? Mhm. Gleichzeitig haben wir in der Branche ein totales Thema, wenn du irgendwie U50 oder U60 bist. Ne? Also ich glaube, die Breite ist das, was es am Ende ausmacht.
Das wäre auch meine Hoffnung, weil wir häufig auch über ich sage mal, das Thema Altersdiskriminierung, Altersdiversität sprechen, dass dadurch, dass wir im Prinzip ja auch diese seniorige Expertise immer stärker in Kombination mit, ich sag mal, Junior-Level plus Automatisierung brauchen, dass es da eigentlich weniger dazu führt, dass du in Agenturen kaum noch Leute Ü50 antriffst. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Die Frage ist am Ende immer, bleibt es bezahlbar? Ne? Weil natürlich, je senioriger du wirst, ist es ja schon so, dass die Menschen dann auch einfach mehr Geld verdienen und das musst du dann wiederum als Agentur auch verdienen.
Das stimmt, wenn Kunden gewillt sind, für Beratungsleistungen die entsprechenden Tagessätze zu zahlen, dann ist das aber möglich. Ne?
Ja genau, und vor allem, also Stichwort breite Brust, wir müssen uns dann eben auch hinstellen und das Geld für diese Seniorität eben auch verlangen, es dann aber am Ende ja auch beweisen. Und das ist ja schön, wie du sagst, ne? Also wenn wir das nach KPIs machen und es am Ende ja auch ein Win-Win ist und du dich gerne auch leistungsorientiert vergüten lässt, dann ist es ja eine gute Nachricht. Sag mal, ich habe einen Punkt mir gerade noch notiert während des Gesprächs, das Thema IP. Ne? Weil es geht ja auch immer, also Intellectual Property, um das Thema Skalierung. Und eigentlich kamen wir immer von Mensch und Talent. Und das lässt sich nun mal nur bedingt skalieren. Jetzt ist ja die Frage, baut ihr auch eigene Produkte und Lösungen, die ihr dann euren Kunden verkauft. Und wenn ihr sie einmal entwickelt habt, könnt ihr sie templateartig auf alle Kunden und Etats anwenden? Oder ist es jedes Mal eine absolute Customized-Lösung? Wie kann man sich das vorstellen?
Zumindest ist es, also ich glaube, dass wir im Kern Produkte entwickeln, sie dann aber jeweils individualisieren. Ne? Also wir haben jetzt letztes Jahr beispielsweise im Rahmen eines Pitches ein Tool entwickelt, was KI und automatisierungsgestützt funktioniert und Newsletter erstellt. Und das haben wir jetzt nicht nur in dem Gott sei Dank gewonnenen Pitch irgendwie etabliert im Nachgang, sondern halt auch mit anderen Kunden geteilt. Aber nicht ein Modell sieht aus wie das andere, weil dann der eine Kunde gesagt hat, hey, total spannend, dann kann ich ja auch mal überlegen, ob ich das für andere Kanäle in meiner Europakommunikation nehme, weil wir schalten jetzt einfach nochmal ein Large Language Model dahinter. Dann habe ich eine Übersetzungsfunktion und wie cool, dann nutze ich es halt noch dafür. Der andere Kunde hat gesagt, ja, aber kann ich das auch mit meinen Legal-Texten kombinieren, ne? Und kann ich da eine Quality Insurance hinterpacken? Also von daher, ich glaube, Produkte im Kern, ja, werden dann aber individuell angepasst und müssen halt auch genau diese Flexibilität aushalten, weil sie auch weiterentwickelbar sein müssen, weil dadurch, dass wir sie dann auf beispielsweise LLMs entwickeln, die gestern viel schlechter waren als heute, ganz andere sind als morgen, muss das einfach atmen können, so ein Produkt. Ne? Und irgendwann muss man es auch wegschmeißen können, ohne schlechtes Gefühl dabei zu haben.
Stimmt. Nichts ist für die Ewigkeit.
Ja.
Sag mal, wo du jetzt gerade nochmal LLMs ansprichst, das ist mir gerade nochmal aufgefallen, als wir auch über AI, Effizienzgewinne, Weitergabe dieser Gewinne an Kunden sprachen. Was ist bei euch eigentlich, also aus Kreativagentursicht ist total klar, wodurch KI Effizienzgewinne entstehen. Wie ist das bei euch im Digitalagentur-Setup? Also wo ist sozusagen der Main Use Case von AI? Kannst du das sagen?
Nee, kann
oder
ich
wo
dir
entfallen
nicht sagen.
Dinge, wo werden Dinge schneller? Also ist es das in aller Munde seine Vibe-Coding, was plötzlich viel schneller geht und alles, also die Programmierung an sich ist nicht mehr das Bottleneck, sondern es kommt eigentlich viel stärker auf die Bedürfnisdefinition an, wo die Wertschöpfung entsteht und hinten raus geht es schneller und effizienter.
Nee, ich glaube, ich kann dir das nicht mit der einen Antwort geben, weil einfach das dafür das Portfolio dann doch wieder einfach auch zu breit ist. Ne? Mhm. Wenn wir über KI in Social Media sprechen, dann sind wir bei Texten, dann sind wir bei Bildern, dann sind wir beim Redaktionsmanagement, ne, bei dem Orchestrieren der Kanäle. Du hast das Thema Development angesprochen, da sind wir dann eher beim Thema, dann sind wir natürlich beim Thema Hardcore Coding, ne, dann sind wir aber auch bei Quality Assurance, da sind wir bei dem Abarbeiten von Listen, was wir, ne, welche Features irgendwie noch kommen sollen, etc. Also da gibt es einfach so eine Breite am Ende, und das ist ganz spannend, also zumindest machen wir es so, wir haben sehr viel investiert und investieren gerade auch 2026 sehr viel in Learning and Development und haben standardisierte Programme, die über die Publicis kommen, und auch eigene Programme, die wir als Digitas in Deutschland launchen, um einfach eine hohe AI-Maturity durch die gesamte Organisation hinweg zu ermöglichen und sicherzustellen und das auch zu messen. Und im Rahmen so eines Programms sagen wir dann auch, und wir möchten, dass du bis Ende des Jahres mal 3 Agenten gebaut hast für dich. Und da schreiben wir nicht vor, wofür brauchst du die jetzt. Der eine kann sich, also gern gesehener Use Case, sortieren von E-Mails, Eingabe von Stunden für das wöchentliche Reporting etc. Völlig fair, aber viele finden halt auch einfach die entsprechenden Cases für ihren Kunden und finden da Effizienzhebel. Und da sind wir gerade wenig restriktiv, weil ich die Kreativität der Leute total spannend finde und gerade noch sehr wertschätze. Hauptsache, sie beschäftigen sich mit dem Thema, sperren sich nicht. Und wir haben einfach 27 eine sehr viel weitere Agentur, als wir sie jetzt gerade haben.
Für alle, die sich wundern, was das Grummeln im Hintergrund ist, wir sitzen gerade in einem Wahnsinnsgewitter.
Ist kuschelig ein bisschen,
in Hamburg. Von daher ist es auf jeden Fall sehr kuschelig und sehr nass, wenn ich so rausgucke. Aber anyhow, was ich nochmal spannend finde, Stichwort AI, Learning, Prozesse und so. Habt ihr auf eine, ich sag mal, AI-Lösungsplattform gesetzt, die ihr selber entwickelt? Habt ihr einen Zuschnitt an Tools, die ihr den Leuten zur Verfügung stellt, mit sehr klaren Hinweisen, welche Tools für welche Art von Anwendungen die richtigen sind? Weil ich stelle immer wieder fest, es geht ja auch sehr stark um das Kuratieren dieser Dinge, weil wenn sich jeder Einzelne das wieder selbstständig erschließen muss, geht unglaublich viel Zeit verloren auf dem Weg und Geld.
Ja, das stimmt. Die Antwort hört sich jetzt an wie ein Werbeblock. Wir haben über Publicis weltweit ein Learning und Development Tool, das nennt sich Marcel. Und darüber wird das gesamte Programm gehostet und es funktioniert sehr gut. Das Netzwerk hat einfach schon vor Jahren in KI investiert. Das ist unfassbar. Von daher, das ist so die Basis. Dann haben wir, passieren so extrem coole Dinge wie von heute auf morgen wird für alle Mitarbeitenden weltweit Copilot Pro irgendwie freigeschaltet. Schon ein Gamechanger, ne, muss man sagen, von heute auf morgen. Und dann darauf basierend gibt es noch die Agentur internen Programme, die wir dann so launchen mit, ne, wie man das dann so tut, so Tagesevents oder Zeiten freigeschaltet, Videos freigeschaltet etc. Und ich glaube, in Summe ist das Angebot gerade eher erschlagend. Das heißt, die Frage ist, wie kuratierst du es richtig für die jeweiligen Disziplinen, für die jeweiligen Level? Aber wir versuchen einfach viele Angebote zu schaffen und Freiräume zu ermöglichen, damit die Leute selbst in so einen Play-Modus kommen. Ne? Weil wenn es aufgedrückt ist und sich einfach nur wie Lernen anfühlt, ist dann irgendwie schwierig, muss sich auch gleichzeitig noch wie ein bisschen nach Spaß anfühlen.
Aber es ist spannend, dass du auch Play-Modus sagst, ne? Weil wenn man jetzt da draußen den Expertinnen und Experten zuhört, dann könnte man denken, die gesamte Welt funktioniert schon mit Agentic Workflows. Mhm. Agenten sprechen mit Agenten, Human in the Loop, ab und an gucken wir nochmal rein, holen uns eine Tasse Kaffee und sagen, nee, anders, und dann geht's wieder weiter. Mhm. Die Realität sieht nicht so aus, oder?
Also meine auf jeden Fall nicht. Und das ist, ich muss lachen, weil ich habe heute ein Feedback gegeben zu einer E-Mail, die ich irgendwie zur Vorlage bekommen habe an einen Kunden. Und da habe ich auch nur geschrieben, können wir die vielleicht einfach so formulieren, dass sie nicht so obviously KI geschrieben ist. Und das ist einfach, das meinte ich gar nicht böse, ich finde das einfach total sympathisch. Wir müssen uns gerade wirklich damit auseinandersetzen, wie nutzen wir denn die KI? Und wo sind dann die Faktoren, die einen vielleicht auch ein bisschen offenbaren, hups, da fehlt jetzt dann der Human Touch, ne? Und das sind dann nicht nur die langen Bindestriche, sondern das sind dann auch irgendwie die Formulierungen und das Herz, was verloren geht, was in so einer Kundenbeziehung total relevant ist. Ne? Ich kann mir nicht jede E-Mail von der KI schreiben lassen.
Absolut, ja. Ich habe auch gerade, das ist ein Thema, was mich beschäftigt hat, Sprache schafft ja immer einen Rahmen. Mhm. Und durch die Art, wie wir prompten und wie die Antworten rauskommen, schafft es ja auch neue Realitäten und verändert, glaube ich, das Denken in Organisationen. Und da ist ja sehr viel Schema F.
Ja.
In der Art und Weise, wie die Texte entstehen. Du sagst es selbst, und man erkennt sofort dieses KI-eske an den Texten. Und wie schaffen wir es, dass das Denken in Organisationen nicht genauso konform wird, je mehr wir uns mit dieser Art von Sprachlichkeit beschäftigen?
Total. Und ich glaube, ich bin extrem froh darüber, wenn die Teams sich die KI nutzen, um die Recherchearbeit zu machen, ne? Und wir nicht mehr eine Woche lang irgendwie x Personen abstellen müssen, um sich in eine Branche oder in eine Kategorie, in ein Produktportfolio von einem Kunden reinzuarbeiten. Aber ich erwarte dann die Analyse der jeweiligen Daten und den Transfer für was ist dann die entsprechende Lösung. Das ist auch Kreativität. Ne? Kreativität ist nicht nur irgendwie ein cooles Visual zu ermöglichen oder ein cooles Bewegtbildkonzept zu entwickeln, sondern diese Art von Lösung kriegt man auch nur mit Kreativität hin und da ist dann Menschlichkeit gefragt. Und da müssen wir sehr genau hingucken in der Agenturführung, dass das nicht, wie du sagst, zu stark nach Schema F wird, weil dann ist auch wieder dann sind wir auch einfach nur noch austauschbar wieder.
Absolut.
Ne?
Sag mal, ein Exkurs sei mir noch erlaubt, weil ich das so spannend fand aus unserem letzten Gespräch. Du sagtest eben auch noch mal das Stichwort hyperpersonalisiert. Mhm. Ein Bereich, der ja aus deiner Beobachtung heraus total anzieht bei euch im Geschäft, ist der Bereich CRM. Mhm. Also Loyalty-Programme und all das wird viel wichtiger. Woran liegt das und wie zeigt sich das letztlich auch? Welche Art von Themen bearbeitet ihr da?
Also ich glaube, man merkt einfach heutzutage, dass das Thema Neukundengewinnung ein extremes Thema für unsere Kunden ist. Ne? Ich weiß noch, vor Jahren habe ich mit Kunden oft darüber gesprochen, do you trust your data? So, und dann hat man sich angeguckt, worauf basieren denn die Daten und ist die Datenqualität gut? Heute stellt man die Frage kaum noch. Heute ist eher die Frage so, where do you get your data from? Mhm. Weil wir alle nur noch einen Kampf um First-Party-Data führen. Und wenn wir Neukunden gewinnen wollen und Neukundengewinnung wird einfach immer teurer durch die Plattformen, die sehr mächtig sind in diesem Spiel, ist halt die Frage, wie komme ich an diese Kunden, an diese Beziehungen ran und dann bist du halt einfach sehr schnell bei CRM. Mhm. Und das ist ein total spannendes Feld, was ich Gott sei Dank auch gar nicht selber und alleine betreue, sondern das macht Philipp Schilling bei uns und einfach ein riesig spannendes Wachstumsfeld, weil du so toll in der Kombination oder an der Schnittstelle bist von Daten, Mediaverständnis, aber auch Kreation. Ne? Du brauchst eine Idee, du brauchst Konzepte, die funktionieren, du brauchst eine Verbindung zu den Menschen, du musst es in eine Journey einbauen. Du bist auch bei Plattform- und Technologieverständnis. Also ich finde es ein super spannendes Feld. Bin sehr dankbar, dass es so wächst, weil es nochmal ein großer Differenziator ist, weil du sehr viele Dinge gleichzeitig verstehen musst, um es zu beherrschen.
Jetzt hast du Neukundengewinnung gesagt, aber mein Verständnis war, diese Art von Programmen zielen doch immer darauf ab, die Bestandskunden weiter in dem Loop zu halten.
Wenn du über Loyalty sprichst, dann ist das sicherlich so. Mhm. Aber es gibt auch einige, oder der andere Teil der Medaille ist einfach das Thema Lead-Generierung und Lead-Nurturing. Mhm. Und dann bist du halt noch nicht beim Purchase in dem Funnel, absolut, sondern dann bist du halt irgendwie bei einem Qualified Lead. Mhm. Dementsprechend kann man schon die gesamte Journey sehr schön orchestrieren mit dem Verständnis von CRM. Das ist ja das Tolle. So, das Bindeglied von allen Funnel-Stufen und Touchpoints dementsprechend einfach ein sehr unterschätzter Kanal.
Sag mal, dieses Individualisierungs- und Personalisierungsding, ne, das beschäftigt mich manchmal auch aus Marken- und Kreationssicht, weil ich mich immer frage, wenn ich nur die Leute, die gestern, also jetzt mal sehr platt formuliert, nach einem Rasenmäher gesucht habe, beschieße und versuche, dahin zu führen, aber gar nicht weiß, hat sich das zwischenzeitlich erledigt oder der hat jetzt schon Rasenmäher und ich mache das immer weiter. Ne? Also wie kriege ich das eigentlich wirklich gut hin? Weil de facto habe ich ja keinen Schimmer.
Ja, ich glaube, manche Unternehmen wissen es sogar und haben den Schimmer, aber es ist kostengünstiger, die Person weiterhin mit der Information und der Ad zu beschießen, als das Geld auszugeben, dafür zu sorgen, die dann aus dem Pool wieder rauszunehmen.
Ja, okay, das aber, heißt, das nimmt man in Kauf, ne?
Das ist so eine Nebenthese. Ja. Ansonsten die Frage, wie kriegen wir oder ich glaube, wenn man CRM richtig denkt und entsprechend auch eine Datenstrategie dahinter hat, die darauf ausgelegt ist, mit weiteren Personen zu sprechen, fischst du halt eben nicht mehr immer die ganze Zeit im gleichen Pool. Das ist ja die Herausforderung, die die Unternehmen daraus haben. Oder sie sehen sich der Herausforderung gegensetzt, dass eine große Plattform sagt, ja, dann gib mir doch einfach all deine Millionen, ich brauche deine Agentur nicht. Gib mir einfach deine Millionen, ich koordiniere dein Messaging, ich kombiniere die Headlines mit den Call-to-Actions und
das
den Hintergründen.
Das Versprechen von Mark Zuckerberg.
Ja, so. Ja.
Und eine Blackbox für den Kunden, die hoffentlich niemand eingehen möchte.
Und dann wird die Blackbox halt immer größer. Deswegen beschäftige dich mit deinen Daten und kaufe weitere hinzu, um dafür zu sorgen, dass du in einem Verdrängungsmarkt in der Lage bist, weiterhin Neukunden für dich zu konvertieren, gewinnen kannst. Ne?
Josephine, fast am Ende unserer Folge angekommen.
Verrückt.
Verrückt, oder? Geht schnell. Winter ist auch vorbei. Irre. Was ich total spannend finde am Schluss, weil das ist ja auch für jemanden auf C-Level in dieser Transformation in der Agentur ja auch eine herausfordernde Aufgabe. Was ist so dein persönliches Entwicklungsfeld? Wo versuchst du gerade auch besser zu werden, Dinge anders zu machen, Neues zu lernen?
Das ist eine total spannende Frage. Mein persönliches Entwicklungsfeld? Ich glaube, die letzten Jahre hatte ich für mich persönlich immer auf der Agenda, extrem gut in Resilienz zu werden. Das habe ich inzwischen, glaube ich, ganz gut gemeistert. Zumindest werde ich öfter intern darauf angesprochen, wie ich es denn schaffe, immer so ruhig zu bleiben. Meine Antwort.
Das könnte ich dir im Übrigen absolut zurückspiegeln. Die Ruhe selbst, herrlich.
Meine Antwort darauf ist jetzt inzwischen immer gutes Atmen und viel Sport zu Randzeiten.
Zu Randzeiten ist auch schön, ja.
Das nächste Entwicklungsfeld, ich glaube, ich habe die letzten 2 Jahre sehr viel Zeit investiert in den Umbau der Organisation und habe sehr viel zusammen mit Menschen an dem Produkt und an der Art und Weise, wie wir Wertschöpfung betreiben wollen und wie wir auch als kulturell uns weiterentwickeln wollen, irgendwie daran gearbeitet. Und ich persönlich glaube, jetzt mal wieder auch den Kopf aus der Organisation rauslucken zu lassen. Ne? Und wir haben in einem Vorgespräch darüber gesprochen, ich habe mich überhaupt nie gar nicht blicken lassen auf irgendwelchen Events und Kongressen und wie auch immer. Und ich glaube, dieser menschliche Teil darf aber nicht verloren gehen. Ne? Dieser Austausch ist einfach wichtig. Und deswegen ist jetzt kein Hardcore-Learning- und Development-Programm für mich, aber trotzdem ein über den Schatten springen und mich dann mal wieder abends vielleicht doch noch mal aus der Jogginghose rauszuwagen und mich mit Menschen zu treffen oder in die anderen Städte zu fahren, wo die Kongresse dann irgendwie stattfinden. Das ist für mich einfach eine Hürde, weil es einfach sehr, ich war so im Tunnel und es hat sich aber auch gut angefühlt, weil ich wusste, warum ich es tue. Inzwischen ist die Agentur profitabel, wächst und da sind Menschen, auf die ich stolz bin. Und jetzt geht's mal wieder raus.
Sehr schön. Das ist ein tolles Credo. Finde ich toll. Josephine, vielen lieben Dank für das gute Gespräch.
Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Danke.